Guten Abend, liebe Geschwister.
Zu einer weiteren Bibelstunde. Wir stehen auf zum Gebet. Danken dir, Jesus Christus, für diesen Abend. Danke dir für die Gnade, für das unverdiente Geschenk, dass wir von dir und aus dir und für dich leben dürfen. Danken dir, Jesus Christus, für dein Wort. Danke für die Ernte, für die Speise, für das, was wir haben, als Gnade in Segen in dir haben. Danke, dass wir heute die Bibel aufschlagen dürfen, lesen dürfen, dass uns zur Nahrung wird. Ich danke dir für jeden, der sich sehnt und hungert nach dieser Speise, hungert nach dieser Nahrung. Herr, belohne, schenke, sodass jeder gestärkt wird heute Abend, tiefer hineinschauen darf in dein Wort, mehr von der Herrlichkeit sehen, von diesem Geheimnis des Christus entdecken darf. Jesus, ich bitte dich halt für diesen Abend, Herr Jesus, schenke Gnade, schenke Segen. Gib mir Freimütigkeit, Klarheit in der Rede, so wie ich es reden soll, dass es deinem Willen entspricht, dich verherrlicht und das ausführt, wozu du es gesandt hast. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. So. Buch Haggai. Der Zielgerade, Kapitel 2, die Verse 15 bis 19. Auch da sind wir ziemlich gut durch bei diesem Abschnitt. Ich möchte noch kurz da bleiben, um das nochmal zu vertiefen, um die Fragen, die letztes Mal aufgekommen sind, noch zu beantworten und diesen Abschnitt nochmal in der Herrlichkeit zu vertiefen und euch ein paar Dinge noch zeigen. Zum Verständnis, wir lesen noch einmal. Und nun, Vers 15, und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zu einem Kelterkufe von 50 Bura, zu schöpfen wurden es 20. Es schlug euch mit Getreidebrand und mit dem Vergilbten und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, von dem 24. Tag des 9. Monats an. Nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in eurer Vorkammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatenbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag will ich segnen. So, ihr merkt, je öfter wir diesen Abschnitt lesen, umso besser kann man es auch lesen. Zumindest mir geht das so. Da kann man es auch irgendwo mal flüssiger lesen, auch selbst in der Elberfelder Übersetzung, in der so holprigen Elberfelder Übersetzung. Dieser Abschnitt spricht von der Grundlage, auf der Gott Segen schenken wird. Die Verse vorher haben die Diagnose gestellt, alles unrein, alles unrein. Und diese Unreinheit zeigt sich unter anderem in der Unbußfertigkeit und in der Unveränderbarkeit des Menschen. Er ist unrein. Und somit eigentlich diese schreckliche Diagnose, da ist nichts, das rein ist, da ist alles unrein, nichts, was eigentlich taugt. Und daraufhin, diese Ungehorsam oder diese Unreinheit zeigt sich darin im Gericht Gottes. Und das Volk wird daran erinnert, schaut mal zurück, wie ging es euch da, als ihr in dem Ungehorsam, als ihr in der Rebellion, als ihr in der Unreinheit von mir gelebt habt, wie ging es euch da? Und die Diagnose oder die Erinnerung oder dieser Rückblick, dieser gesunde Rückblick zeigt, da ist keine Frucht, da ist keine Ernte, da ist kein Segen, da ist nichts da, alles geht man hin, um etwas zu holen, es rinnt einem unter den Fingern weg. So ähnlich wie Kapitel 1 ja schon wir ziemlich am Anfang gelesen haben. So, man arbeitet und es kommt nichts dabei raus. Man erntet und es bleibt nichts übrig. Und der Grund ist warum? Weil da ja Ungehorsam da ist, weil das Volk der Berufung nicht entsprechend lebt. Und in dem Fall jetzt, weil das Volk unrein ist. Und dann, Vers 17 haben wir gelesen, da kommt Gericht, ich schlug euch. Ich bestrafte euch, ich züchtigte euch. Und diese Zucht mit Getreidebrand und Vergilbten und die ganze Arbeit ihrer Hände mit Hagel. Und das hat nichts gebracht. All die Zucht hat nichts gebracht. Das ist, was wir gesehen haben in Jesaja, dass Gott sagt, ich habe euch reingeschlagen, habe geprügelt, in der Hoffnung, aus euch wird was. So, habe meine Kinder versucht zu erziehen, mit Prügelstrafe. Aber es hat nichts gebracht. So, man kann es nicht irgendwie wieder gut machen. Man kann es irgendwie nicht, das Böse, rausprügeln. Das wäre, hätte ich gerne mal meinen Eltern meiner Kindheit gesagt, in der Erkenntnis. Damals hatte ich keine. So, im Gegenteil, war einer von diesen, die es verdient haben. Letztendlich ist die Botschaft dann, aber wie kann es gehen? Und die gute Nachricht, richtet euer Denken oder euer, versteht eins, richtet euch auf einen einzigen Tag. Und das ist der Tag, an dem das Fundament gelegt worden ist, der Grundstein gelegt worden ist für den Ort des Friedens. Und das ist der Tempel, das ist der Tempel Gottes. Das ist das Heiligtum. Das ist der einzige Ort, der die Garantie für Segen schenkt. Und er sagt, von diesem Tag, wenn dieses Fundament gelegt ist, von diesem Tag, wenn dieser Ort des Friedens, das Eckstein gelegt worden ist, dann werde ich Segen geben. Und obwohl ihr es noch nicht seht, obwohl ihr es noch nicht erfahrt, aber ich verspreche es euch, es wird Segen geben. Und nicht, weil ihr so gut dann seid, nicht, weil ihr euch bemüht, nicht, weil ihr jetzt alle Gesetze und alle Gebote jetzt hält, aus einem einzigen Grund, weil dieser Ort nun da ist. Das ist der Ort des Friedens, das ist der Ort des Segens. Von diesem Tag an werde ich Segen. Und ich hoffe, dass es uns ziemlich klar ist, von welchem Ort hier die Rede ist. Wo ist der Ort des Segens? Ich möchte euch bitten, kurz Epheserbrief aufzuschlagen, Kapitel 1. Epheser, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Und wie? Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. So, das ist das Evangelium. Gott gibt jeden geistlichen Segen. Und jetzt schaut mal genau. Jeden geistlichen Segen in der Himmelswelt, in Christus. Das ist der Ort des Segens. Außerhalb von Christus kein Segen. Und Jesus Christus ist das Heiligtum. Jesus Christus ist der Tempel Gottes. Jesus Christus ist der, diesen Frieden gemacht hat, der das Blut in das Heiligtum hineingebracht hat und eine Grundlage dafür geschaffen hat, dass Gott segnen kann. Auch im Angesicht unserer Unreinheit, im Angesicht unseres Versagens und im Angesicht unserer Rebellion gibt es eine Grundlage, dass Gott Segen geben kann. Und das liegt nicht in uns, sondern in Christus. Das ist im Prinzip, was Hagar hier sehr. Das darum heißt ja ein Geheimnis des Christus, hier schon in Kapitel 2 uns verkündigt. Wichtig ist, und das ist der Gedanke, die Zucht und das Dreinschlagen und Gericht hat den Menschen, hat das Volk nicht verändert, hat aus ihnen keine bessere Gläubige gemacht. Darum musste Gott einen neuen Weg wählen. Und das ist der Weg der Gnade und das ist der Weg des Glaubens. Das ist der neue Weg. Der andere Weg hat das nicht geschafft. Und nur auf diesem Weg gibt Segen und nur auf diesem Weg gibt Frieden. Und das würde ich heute, oder beziehungsweise das möchte ich mit euch noch vertiefen und von zwei anderen großen Propheten euch das nochmal aufzeigen. Und ich hoffe, dass das für euch genauso herrlich wird wie für mich in der Vorbereitung, diese Dinge zu entdecken. Aber zuerst, letztes Mal gab es dann die Frage, gibt es dann im Neuen Bund und jetzt keine Zucht? So, wenn die Bibel sagt, Zucht hat es nicht hervorgebracht, Zucht hat aus diesem Geschlecht und diesem Volk keinen neuen Menschen machen können, keinen gehorsamen Menschen machen können. So finden wir in der Bibel, so gibt es nicht in unserem Leben Zuchtmaßnahmen Gottes. Doch, gibt es. Nun ist das, was im Alten Testament unter Gericht steht, nämlich Rebellion, Bruch des Gesetzes und dann die Folge ist Gericht und Fluch. Das gibt es nicht in dem Neuen Bund. Das gibt es nicht. Da ist es Gnade da. Aber Das, was wir im Neuen Testament als Gericht kennen, ist nicht das Gericht, wo Gott den Ungehorsam straft, sondern wenn wir etwas finden, dann hat das was mit Zucht als Reinigung zu tun. Und das ist grundsätzlich, dass wir es unterscheidend verstehen. Keine Zuchtmaßnahme, keine Prügelstrafe kann aus einem Unreinen Reinen machen, kann aus einem Ungläubigen Gläubigen machen. Kann es nicht. Jedes Gericht, jede Plage, jede Posaune der Warnung, die geblasen wird, wird das nicht schaffen können. Darf ich euch kurz das zeigen? Nochmal, der Punkt, ich zeige es euch gleich, also noch, der Punkt ist der, Zucht und Gericht vermag keinen Ungläubigen und Gottes Lästerer und Gottes Feind zur Umkehr zu bewegen. Kommen schlagen und schlagen und schlagen und schlagen. Und was wird er stattdessen tun? Wird er Buße tun? Er wird umso mehr lästern und sagen, was ist das für ein Gott? Schaut mal in die Offenbarung, Kapitel 9. Kapitel 9, Offenbarung, Kapitel 9. So. Ich habe eine Sorge um meine Bibel, die zerfällt. Oh Mann. Kapitel 9. Wir haben in Offenbarung 7 Siegelgerichte, dann kommen 7 Posaunengerichte und am Ende 7 Zornenschalengerichte. Die 7 Siegelgerichte haben den Fokus, und da geht es um die Versiegelten. Das heißt, das, was auf dieser Welt geschieht, damit die Versiegelten versiegelt werden. Oder andersrum, damit die Versiegelten als echt und als geläutert erscheinen. Das sind die Siegelgerichte. Dann gibt es Posaunengerichte. Und wozu dient eine Posaune? Das ist eine Warnung. Da wird posaunt und tötötötö, gibt Acht. Bitte passt auf. Hierher und nicht weiter. Es gibt eine Ansage vom König. So, eine Posaune erschallt und jetzt gibt es gleich eine Botschaft. Und wir finden 7 Warnungen. 7 Warnungen Gottes an die Menschheit und sagt, passt auf. Und schaut mal, als dann die 6. Posaune erschallt, geschehen Dinge, vorher andere Posaunen erschallen, Dinge geschehen. Und der vorletzten Posaune, nämlich bei der 7. Posaune war, die Zeit der Warnung ist vorbei. So, als die letzte Warnung sozusagen erschallt, schaut mal, was dann passiert. In Vers 20 möchte ich euch vorlesen, Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße, taten nicht von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und silbernen und die bronzenen und steinernen und hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Sie haben nicht aufgehört, ihr Herz an andere Dinge zu hängen, an materielle Dinge. An Geld, an Häuser, an Autos, an Kleidung, an Musik, an Stars, an Models. Ich weiß nicht, an was. Die haben nicht aufgehört, diese Dinge mehr zu lieben als Gott. Und obwohl Gott sie gewarnt hat, gewarnt hat, gewarnt hat. Und Dinge geschehen sind, um zu warnen. Und die Plagen geschahen, um die Welt zu warnen. Gebt jetzt auch, gebt Acht, das geschieht nicht ohne Grund. Keine Plage geschieht ohne Grund. Und stattdessen, dass sie erkennen, dass das, was passiert, die Folge ihrer Sünde und Rebellion gegen Gott ist, tun sie nicht Buße. Und Vers 21, und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Keine Buße. Da hat die Zucht keine Veränderung bewirkt, keine Buße bewirkt. Die Plagen haben das nicht bewirkt. Das können sie nicht. Das können sie nicht. Das ist genau das, was wir im Alten Testament auch lesen, dass diese Dinge schaffen kein neues Leben. Es gibt nur einen Weg, wie aus dem verdorbenen und verkehrten und gottlosen Geschlecht etwas Neues geschehen kann. Das zeige ich euch gleich, ja? Das, ich bin mir sicher, ihr wisst das, weil ihr das glaubt. Aber ich zeige euch das aus diesen zwei Propheten in wunderbarer Art und Weise. So, wenn wir also von Zucht im Neuen Testament bzw. im Neuen Bund reden, dann reden wir nicht von einem Werkzeug Gottes, das Ungläubige gläubig werden. Denn das ist ein Werk der Gnade und der Liebe Gottes. Der Gnade und der Liebe Gottes, dass Menschen zum Glauben kommen. Nicht Gericht und Zucht. Sondern wenn wir reden von Gericht und Zucht im Neuen Testament, in dem Neuen Bund, dann reden wir von Reinigung der Seinen. Hier geht es nicht darum, Ungläubige sollen gläubig werden, sondern Gläubige sollen geheiligt und gereinigt werden. Das ist etwas anderes. Denn hier erfahren die Zucht, die an ihn glauben, die gingen in Sünde leben, in bewusster Sünde, und Gott ermahnt sie. Und was passiert? Sie tun Buße und hören auf und heiligen und reinigen sich. Und dadurch erweisen sie sich als echt. Das ist etwas anderes. Versteht ihr, Zucht im Neuen Testament ist nicht zum Gericht, nicht zum Verderben und nicht zum Verlorengehen. Zucht im Neuen Testament ist zum ewigen Leben. Ich bin immer wieder, die Debatte wird hier geführt und das ist nichts Neues unter der Sonne. Ich glaube an die Unverlierbarkeit des Heils. Und das, weil ich meine, die Schrift das absolut und klar lehrt. Ich glaube nicht, dass die Unverlierbarkeit des Heils am Menschen liegt. Denn ich glaube, dass der Mensch jeden Tag abfallen kann. Versteht ihr? Wenn es auf den Menschen ankommt, in ihm ist so wenig und so viel wenig Heiligkeit und so viel Sünde, der Mensch von seiner Fähigkeit, wenn es auf ihn ankäme, ja, er würde abfallen, genau. Die Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils heißt nicht, ich bin so gut und so heilig und so sündlos, dass ich bis in den Himmel hineinspazieren werde. Das sagt diese Lehre nicht. Die Lehre des Unverlierbarkeit des Heils sagt, wenn Jesus mich teuer erkauft hat, dann wird er dafür auch sorgen, dass ich das Ziel erreiche. Und wie wird er das tun? Indem ich heiligt und mich reinigt, damit ich ans Ziel komme. Und das ist Zucht. Wenn Gott also uns züchtigt, dann ist es zum Guten und nicht zum Gericht. Dann ist es zum ewigen Leben und nicht zur Verdammnis. Dann ist es was Positives und nicht Negatives. Und darum spricht das Neue Testament immer wieder, wenn Gott uns züchtigt, was sollen wir dann tun? Uns freuen. Mit Sicherheit werden wir dann nicht sagen, juhu, heute wieder Zucht gekriegt. Wunderbar. Sondern wir wissen, wenn also etwas an uns geschieht, was uns züchtigt, dann freuen wir uns darüber, dass Gott an uns arbeitet. Ja, dann bin ich ja noch sein Kind. Denn wenn er an mir nicht arbeiten würde, dann wäre ich nach dem Hebräerbrief ein Bastard. Das heißt nicht sein Kind. Ich möchte euch das kurz zeigen. Und zwar an zwei, drei Stellen. Bevor diese Stellen wir aufschlagen, lass mich noch ein, zwei Gedanken sagen. Ich habe es gerade gesehen, mein Punkt ist sehr wichtig. Das ist wichtig, dass wir vorher das nochmal klarstellen. Nicht alles, was in unserem Negatives passiert, ist automatisch Zucht und Gericht Gottes. Wir neigen sehr schnell dazu, misslingt etwas, widerfährt uns etwas Schlechtes, ob körperlich, finanziell, wirtschaftlich, wie auch immer. Dann sofort, oh Mann, habe ich gesündigt. Dann musste Gott wieder mich bestrafen. Was ist los? Und nicht wenige sitzen dahin und grübeln. Oh Mann, wo habe ich versagt? Wo habe ich wieder gesündigt? Freunde, gesündigt haben wir jeden Tag. Und es gibt genug Sünde in unserem Leben. Ich glaube, wenn Gott uns züchtigt und will, dass diese Zucht uns von einer Sünde reinigt, dann werden wir sehr genau wissen. Das heißt, wenn etwas uns widerfährt zur Zucht, glaubt mir, ihr werdet wissen, warum es euch widerfährt. Denn der Geist Gottes wird euch sagen, Wille, das geschieht dir, weil du hier und hier und hier ungehorsam bist. Aber nicht wenige, ich sage das deswegen, versuchen ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und sich zu fragen, welche Sünde könnte ich getan haben, die mir das jetzt einbockt. Das ist nicht gesund und nicht richtig. Das ist Psychologie übrigens, Ursache-Wirkung-Forschung. Das ist nicht der Weg. Der Weg oder der Punkt ist der, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben hier in dieser Welt in einem gefallenen Leib, in einem toten Leib. Und das bedeutet, dass dieser Leib der Niedrigkeit und der Sünde und dem Tod unterworfen ist, richtig? Und wie lange wird das dauern? Bis er verherrlicht wird, bis er verklärt wird, bis er verwandelt wird, oder? Das heißt, so lange werden wir leben und mit den Folgen der gefallenen Schöpfung kämpfen. Das heißt, wir werden krank werden. Man wird Krebs kriegen. Unsere Knie werden uns schmerzen. Wir werden Bandscheibenvorfälle kriegen. Wir werden Grippe kriegen. Wir werden Erkältungen kriegen. Wir werden anfangen, schlecht zu sehen. Pickelausschlag, weiß ich. Wir werden diese Dinge kriegen, weil wir in dieser gefallenen Schöpfung leben. Und darum sagt ja auch Paulus in Römer 8, dass die ganze Schöpfung seufzt. Und wir seufzen mit. Und sogar der Heilige Geist seufzt für uns, weil das kein einfaches Leben ist hier auf dieser Welt. Die Bibel verspricht nicht, dass sobald wir Christen sind, ohne Niederlage und ohne Kämpfe und ohne... So, wir werden komplett geheilt. Wir erfahren Wohlstand auf aller Ebene und dann gehen wir ins Reich Gottes hinein. Das ist absolute Irrlehre. Vielmehr sagt die Schrift, wir werden den gleichen Weg gehen wie Jesus. Leiden, Verspottung, Verhöhnung, Verleumdung, Tod, Kreuz. Wer ist das nicht bereit ist, das Kreuz auf sich zu nehmen, das Kreuz, was Jesus ihm gibt und ihm nicht nachfolgt, ist seine nicht würdig, weil das ist der Weg des Leidens, das gehört zu unserem Leben dazu. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wenn wir krank werden, dann werden wir krank. Dann müssen wir nicht sofort die Ursache in irgendeiner Sünde suchen oder beim Teufel sogar vielleicht. Das alles wird gemacht. Dann werden wir krank. Weil da ein Virus gab. Oder weil wir jahrelang uns schlecht ernährt haben. Oder weil mit das uns ja auf dieser Welt einfach verseucht ist. Es gibt viele Gründe, warum wir krank werden. Und nicht sofort und unmittelbar sofort, ja, das ist Zucht, das ist Gericht. Nein. In der Bibel finde ich nicht, dass Gott uns körperlich schlägt und züchtigt wegen unserer Sünde. Wenn die Bibel davon redet, von Leiden, die uns züchtigen, wisst ihr, von was sie reden? Von Leiden um Christi willen. Von Verschmähungen, von Verleumdungen. Wenn sie unsere Güter, unser Raub uns nehmen, wenn sie uns vielleicht auch töten durch Schwert, aber um Christi willen und nicht um Krebs willen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich da hinaus möchte. So, das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und die Vergänglichkeit unseres Körpers gehört dazu. Und darum sehr vorsichtig, da sofort Gericht und Zucht sofort zu sehen, wenn das in einem Leben passiert. Und manche sehen das und rennen von einem Wunderheiler, von einem Beter, von einer Seelsorge und Freibeten von Sünden zum anderen, damit sie gesund werden. Und dann passiert auf einmal nichts. Wir leiden um Christi willen. Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, 2. Korinther 12, da spricht Paulus von dem Dorn im Fleisch. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast, was dieser Dorn im Fleisch ist. Es wird ja viel spekuliert darüber, was dieser Dorn im Fleisch ist. Schlag mal vielleicht das mit mir auf, 2. Korinther 12. In diesem Brief verteidigt sich ja Paulus bzw. das Apostelamt und das Evangelium gegenüber den falschen Irrlehrern in Korinth. Da waren wir schon ein, zweimal in diesem Text, einmal in der Predigt. Und die Gemeinde bringt ihn dazu, sich zu verteidigen, obwohl er es nicht will. Und dann sagt er, okay, Freunde, dann lasst uns auf Erscheinungen, lasst uns auf Offenbarungen zurückkommen. Lasst uns dahin kommen, ich will euch etwas erzählen. Wisst ihr, woher ich das Ganze habe? Nicht selber. Ich habe es, als ich Jesus im Himmel besucht habe. Aber Paulus würde das nie so sagen, weil das wäre schon überheblich. So sagt er, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der kennt jemanden. Und der war im dritten Himmel. Und er redet so in dieser dritten Person von jemandem, der im Himmel war und viele Erscheinungen hatte. Und jetzt lesen wir ab Vers 6. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Also er redet jetzt in dritter Person, dass er im Himmel war, und er sagt, ich rede so, damit ihr über mich nur so redet, was ihr von mir hört und seht, nicht was ich jetzt euch erzähle. So, das ist sehr wichtig, Paulus, dass er sich jetzt nicht überhebt, dass er nicht hochmütig wird. Wisst ihr warum? Weil genau deswegen hat er ein Fleisch gekriegt. Wir lesen weiter, Vers 7. Auch wegen der Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Okay? So, erstmal. Paulus sagt, wegen der außerordentlichen Offenbarung wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Und dann spricht er nicht von einem Splitter, was man in den Fingern kriegt, wo man permanent es einem nervt, sondern er spricht von einem Speer, das ihn durchbohrt. Das ist der Dorn im Fleisch. So. Und jetzt gibt es viele verschiedene Diskussionen darüber, was ist dieser Dorn im Fleisch? Und manche Theologen haben Krankheiten von Paulus ins Spiel gebracht. Die sagten, ja, das ist sein Augenleiden. Ja? Und man kommt auf den Galaterbrief, weil er sagt, ihr Galater, als ich bei euch war, habt ihr euch in meiner Erscheinung nicht geärgert, sondern ihr wart bereit, eure Augen auszureißen, sie mir zu geben. Und man geht davon aus, ja, Paulus hat schlecht gesehen, sie wären bereit, ihre Augen Paulus zu geben. Liebe Geschwister, hier steht nichts davon, dass Paulus ein Augenleiden hatte, beziehungsweise dass er Dorn im Fleisch ein Augenleiden ist. Er mag sein, dass er ein Augenleiden hatte. Der wurde gesteinigt. Könnt ihr vorstellen, was das körperliche Auswirkungen hatte? Manche sagen, ja, der hat Epilepsie gehabt. Aufgrund der Steinigung und den vielen. Woher weiß ich das? Also in der Bibel finde ich nirgendwo, dass er Epilepsie hatte. Auch, dass er ein Augenleiden hatte. Das sind Vermutungen, Theorien. Manche besser, manche schlechter. Aber hier steht doch, was der Dorn im Fleisch ist, oder? Und was ist das? Da steht ein Engel Satans. So, zumindest ist das geklärt. Es ist kein Augenleiden, es ist keine Epilepsie, es steht ein Engel Satans. Das macht jetzt das Ganze nicht einfacher. So, aber zumindest wissen wir, was es ist. Ein Engel Satans. Und warum ist er ihm gegeben? Damit er sich nicht überhebe? Jetzt müssen wir uns fragen, Paulus hatte einen Engel Satans. Wie ist die andere Beschreibung für Engel Satans? Dämon. Hatte Apostel Paulus einen Dämon? So, deine Frage. Kann in einem Christen ein Dämon wohnen? Kann ein Christ besessen sein? Absolut unmöglich. Denn da, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Könnt ihr euch vorstellen, da wohnt der Heilige Geist in einem und in meinem Zimmer daneben wohnt ein Dämon? Sag, hey, ich bin auch noch da. Ich habe halt noch ein Zimmerchen, aber ich bin halt noch da. Absolut unmöglich. Wenn Jesus Christus uns mit seinem teuren Blut erkauft, von dem Macht der Teufel freigekauft hat, in uns Wohnen genommen hat, ein neues Leben, den Geist Gottes in uns Wohnen genommen hat, wie kann der Geist Gottes kommen, wenn vorher nicht das gereinigt wird durch das Blut? Es ist absolut undenkbar. Also Paulus kann kein Dämon, Paulus kann nicht besessen sein. Was für einen Dienst hätte er tun können, wenn er besessen wäre? Aber wir sehen, es ist ein Engel Satans. Und jetzt guckt mal genau mit mir hin. Und das ist wichtig, Bibel sorgfältig und genau lesen. Was steht da? Es wurde mir ein Dorn für was gegeben? Für das Fleisch. Und was ist dieses Fleisch? Damit ich mich nicht überhebe. Also mir wurde jetzt in meinen Körper ein Dämon gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Das macht keinen Sinn. Wie gebraucht die Bibel Fleisch noch anders? Was ist das Fleisch? Bitte? Welches Wesen? Die gefallene Natur. In dem Fleisch wohnen Begierden, oder? Und Lüste. Was ist das? Und Hochmut. Das Fleisch will sich rühmen. Wenn er schon verloren hat, will er sich wenigstens auch geistlich rühmen. Sagt, okay, guck mal, immerhin bin ich ein guter Prediger, gell? Ja, ein bisschen Ruhm ist auch nicht schlecht. damit Paulus sich nicht überhebt, fleischlich überhebt, nicht in seinem Körper überhebt, dass er in seiner Gesinnung nicht hochmütig wird und sagt, wer von euch hat wie viele Gemeinden gegründet? Korinther, wie viele Gemeinden habt ihr gegründet? Also ich habe mindestens die Galater, Epheser, ja, und aus dieser Gemeinde sind noch Kolosser-Gemeinden, in Laodicea entstanden, in Thessalonich war ich auch. Wo wart ihr denn? Damit er sich nicht überhebt und stolz wird und hochmütig wird, muss Gott ihn auf dem Boden halten und sagen, Paulus, bleib auf dem Boden. Und dann gibt er ihm eine Krankheit, dass er Augenleiden hat. Oder Epilepsie. Oder einen Bandscheibenvorfall. Nein, das demütigt ihn nicht. Er gibt ihm einen Engel Satans. Das heißt, was bedeutet das? Er lässt zu, dass ein Dämon etwas tut an ihm, an seiner alten Kreatur, an seinem Fleisch, damit er nicht hochmütig wird. Und jetzt ist die Frage, wie kann ein Dämon, oder überleg mal, Jesus sagt, Gott gibt ihm einen Engel, Satans. Gott gebraucht einen Dämon, damit Paulus auf dem Boden bleibt. Das ist schon krass, gell? Wisst ihr, wie viele Dämonen ihr wegbetet, die Gott euch schickt, damit ihr euch nicht überhebt? Und ich mich dazu auch. Und wir sie permanent wegbeten und dann uns überheben. Schaut mal Kapitel 11. Ich möchte euch zeigen, was ich glaube, was dieser Dämon ist. Der hat nicht in Paulus gewohnt. Paulus war nicht besessen. Wie hat Gott Paulus gedemütigt durch einen Dämon, dass Paulus nicht hochmütig wurde und eingebildet wurde? In Kapitel 11 ist die Rede von falschen Aposteln, die in die Gemeinde Korinth eingedrungen sind. Und was haben sie getan? Sie haben Paulus angegriffen. Sie haben Paulus in Frage gestellt. Die haben Paulus behauptet, oh, er ist fleischlich. Die haben gesagt, was er tut, ist aus Geldsucht. Er will nur eure Frauen, er will nur euer Geld, er will Ruhm, all das. Und seine Lehre ist nicht wahr. Guck mal, wie er redet. Seine Rede absolut nichts Spektakuläres. Seine Erscheinung lächerlich. Falsche Lehrer kamen in die Gemeinde und haben falsche Lehren verbreitet. Schaut mal Vers 13 in Kapitel 11. Paulus sagt, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Apostel Christi annehmen. Sie tun so, als ob sie Apostel Christi sind. 2. Korinther 11, Vers 13. Und jetzt Vers 14. Jetzt schaut mal genau. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihnen ihren Werken entsprechend sein. Der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts und genau das Gleiche tun auch seine Diener. Nach Timotheusbrief sind das die Irrlehrer wie von dämonischen Irrlehren, die auf dämonische Irrlehren achten und sie bringen. Der Stachel im Fleisch, das Paulus hatte, und die Dämonen, die den Paulus geschlagen haben, war nicht in seinem Körper, war nicht seine Krankheit, sondern war die Irrlehrer, die dem Satan gehören, die den Paulus in der Gemeinde angegriffen haben und in Frage gestellt haben und aus der Gemeinde gedrängt haben. Das war der Stachel im Fleisch. Und wisst ihr, warum er so tief saß? Weil Paulus keine andere Gemeinde so sehr geliebt hat wie die Korinther. Er hat sie gegründet, diese Gemeinde, hat viel Zeit in sie investiert, sagt, ich liebe euch wie meine eigenen Kinder. Und diese eigenen Kinder haben ihn rausgeschmissen. Könnt ihr euch vorstellen, wie stark das in seinem Inneren, was für ein Dorn gesessen hat? Und jetzt betet Paulus dreimal, Herr, bitte lasst es aufhören. Lest mal mit mir Vers 8. In Kapitel 12. Um dieser Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Er hat dreimal zum Herrn gesagt, bitte Herr, nimm es weg. Und was sagt Jesus? Und er hat zu mir gesagt, Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade genügt dir. Er hat nicht gesagt, natürlich nehme ich sie weg. Paulus, wenn ich sie wegnehme, wirst du hochmütig. Wenn du hochmütig wirst, kann ich dich nicht gebrauchen. Ich lasse es da. Ich lasse es zu. Und nicht, weil ich böse gegen dich bin, nicht, weil ich dich strafen will und weil ich Gericht über dich kommen will. Nein, weil ich will, dass du fähig bist, dass du brauchbar bist, dass ich dich gebrauchen kann. Denn erst wenn du schwach bist, kannst du mir ein Werkzeug sein. Erst wenn du schwach bist, bist du stark. Denn meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. So, diese Zucht ist keine körperliche Zucht in erster Linie. Es ist keine Krankheit. Es ist eine Zucht, die uns, unser Fleisch demütigt und uns auf dem Boden hält. So bei Paulus. Das ist kein Augenleiden, sondern es ist eine Zucht, damit er Frucht bringt. Ich möchte euch das, könnt ihr mir bis dahin folgen? Okay. Ich möchte euch das auf zwei, drei anderen Bibelstellen belegen und weiter entfalten. Geht mit mir in Johannes Kapitel 15. Ich hoffe, und bei all dem, ihr das, die gute Nachricht darin hört, in der Zucht, das ist Gnade, wenn Gott uns züchtigt. Das ist ein Liebesdienst, damit wir Frucht bringen, damit wir Segen bringen und damit wir Ernte einfahren können, damit wir für ihn brauchbar sind. Es ist notwendig, nicht Gericht. Das ist zum Guten, nicht zur Verdammnis, zum Guten. Johannes Kapitel 15. Wer weiß, was darin steht? Bitte? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist nämlich der Abschnitt vom Weinstock und die Reben. Ganz genau. Wunderbar. Gucken wir uns das an. So. Ohne mich könnt ihr nichts tun, die Aussage. Und wer in mir bleibt und dich in ihm, bringt viel Frucht. Das Ziel ist Frucht bringen. Wir sollen Frucht bringen. Eine, jetzt im Haggai-Bild zu sprechen. Es soll eine Ernte eingefahren werden. Es soll viel hineinkommen und nicht, man muss hingehen und da ist nichts da. Sondern Gott verspricht eine Ernte, aber wie kommt eine Ernte zustande? Kapitel 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Das heißt, ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Kein anderes, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Okay? Jesus ist der wahre Weinstock. Kann eine Rebe aus sich heraus Frucht bringen? Trauben hervorbringen? Absolut unmöglich. Denn das liegt im Weinstock und in den Wurzeln des Weinstocks. So, das ist absolut, wir sind nicht der Weinstock. Wir sind nicht der Weinstock. Bilde sich keiner ein. Und damit wir uns nicht einbilden, wir sind Weinstock. Darum geschehen Dinge, damit es uns klar wird. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Jede Rebe, das sind wir Gläubige, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Ich lese noch schnell weiter. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, beschneidet er, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Jetzt gibt es zwei Punkte. An diesem Weinstock gibt es Reben, die Frucht bringen, lebendige Reben. Und es gibt Reben, die keine Frucht bringen, tote Reben. Es gibt welche, die echt sind und welche, die sind nicht echt, die sind abgestorben. Und Jesus sagt, jede Rebe, die dann in ihr kein Leben ist, die trocken daherhängt, die schneide ich ab. Die kommen weg. Das sind die Ungläubigen. Das sind die Gottfernen. Das sind die Ungläubigen, die Jesus verworfen haben, den Weinstock verworfen haben, die gemeint haben, sie können aus sich selbst Leben schaffen, die können aus sich selbst Leben machen, sie sind sich selbst genug, sie können Leben produzieren. So, in einem Satz, die Ungläubigen werden abgehauen, werden abgeschnitten und kommen und werden verbrannt. Das Bild ist sehr eindrücklich, sehr ernst, aber es ist klar, oder? Aber jetzt kommt's. Und jede Rebe, die Frucht bringt, ja, die Spitze, Das ist gut, dann reicht's ja. Dann soll sie weiter Frucht bringen, die lasse ich in Ruhe. Hauptsache, sie bringt Frucht. Nein, jede Rebe, die Frucht bringt, die wird er beschneiden. Die wird er reinigen. An der wird er arbeiten, dass sie noch mehr Frucht bringt. Seht ihr das? Das heißt, das ist Zucht. Das Ziel ist Frucht bringen. Und hier steht nicht, und jede Rebe, die mindestens, die muss 100% gebracht haben. Sondern da ist eine Rebe und da hängt ein Träubchen. Versteht ihr? Ein Träubchen. Und dann sagt Jesus, oh, lebendig, da kommt hier Frucht. Oh, aber ich möchte, dass mehr wie ein Träubchen dran hängt. Nächstes Jahr sollen es dann 3 hängen. Also, dann macht er sich die Mühe und beschneidet und pflegt und hebt es hoch. Und nächstes Jahr, oh, bringt mehr Frucht. Das kann noch mehr werden. Und dann arbeitet er weiterhin und beschneidet es wieder, damit es noch mehr Frucht bringt. Das ist das Ziel. Von welchen Früchten ist hier die Rede? Die Frucht des Geistes. So, es gibt Früchte, die der Geist an uns wirkt. Das werden wir heute nicht mehr, aber nächste Bibelstunde. Das sind die zwei Propheten, mit denen ich euch noch aufzeigen möchte, was Gott tun wird, damit wir Frucht bringen. Was wird er tun? Was ist die Grundlage für das Segen und Ernte und das alles kommen wird? Das werden wir noch miteinander anschauen. Aber der Punkt ist der, jeder Gläubige, glaubt mir, es gibt keinen Gläubigen, in dessen Leben keine Frucht ist, es keine Frucht gibt. Nun müssen wir Klarheit haben, was Frucht ist. Darf ich euch ein paar nennen? Früher habe ich die Bibel nicht gern gelesen, heute lese ich sie gern. Das ist Frucht. Früher habe ich die Gemeinschaft der Gläubigen nicht gesucht, aber jetzt suche ich sie. Das ist Frucht. Früher habe ich zum Herrn nicht gerufen, meine Not, heute rufe ich zu ihm. Das ist Frucht. Versteht ihr, was ich meine? Früher habe ich Jesus nicht gedankt, heute danke ich ihm. Das ist auch Frucht. Früher waren die Menschen um mich herum egal, heute nicht. Das ist Frucht. Früher habe ich kein Zeugnis von Jesus weitergesagt. Heute traue ich mich etwas. Einer Gelegenheit habe ich schon mal gemacht. Auch Frucht. Frucht in meinem Leben. Und Jesus sagt, damit du noch mehr Frucht bringst, werde ich an dir arbeiten. Das ist, versteht ihr, positiv, nicht negativ. Was, du bringst keine Frucht, zack, da müssen wir nicht beschneiden. Und nein, damit du mehr bringst. Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht Gericht, es ist Frucht. Und da aber, ich gehe mit euch zum nächsten. Zum nächsten Punkt, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Korintherbrief, Kapitel 11. Ich möchte ein weiteres Beispiel euch geben. Jesus ist sein Leib, sein Weinstock und die Reben und die Frucht so wichtig, dass er um sie sich besonders kümmert. Er ist sehr gut um sie sich kümmert. Wir verlassen das Bild vom Weinstock und kommen in das Bild des Leibes Christi in der Gemeinde. Und ich komme zu einem Text, der uns sehr bekannt ist. Wir lesen immer wieder bei den Abendmahlstexten, Kapitel 11 im 1. Korinther. Das ist der berühmte Abendmahlstext. Häufig, meistens aus Zeitgründen, meistens aus Unverständnis, wird der Text nur bis bestimmten Verse gelesen und nicht weitergelesen. Und ich möchte mit euch einfach einmal ein Stück den durchlesen. Das hat was mit dem Thema, was ich euch entfalten möchte, zu tun. Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Dass da Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm und das gedankt hat, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Sehr wichtig, neuer Bund. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jetzt kommt's. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Okay? Jetzt kommt der Punkt. Wer unwürdig das Abendmahl nimmt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Das heißt, er versündigt sich gegen den Christus. Wer unwürdig nimmt. Und jetzt ist die Frage, ja, was bedeutet unwürdig? Und oft wird verstanden, ja, wer ungläubig ist und es nimmt. So, Die Ungläubigen dürfen am Abendmahl nicht teilnehmen, weil die in dem Moment teilnehmen, sie trinken das sich selbst zum Gericht. Darf ich euch sagen, und ich bin mir sicher, ihr könnt mir da folgen, ein Ungläubiger, ist er schon gerichtet oder nicht? Wird er durch das Abendmahl nehmen noch mehr gerichtet werden? Der ist schon gerichtet. Wenn er etwas nimmt, woran er nicht glaubt, was macht es für einen Unterschied? An wen schreibt Paulus? An Gläubige oder Ungläubige? An Gläubige, an die Gemeinde. Sehr wichtig. So, was bedeutet unwürdig das Brot und den Kelch trinken? Wir lesen weiter. Vers 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und jetzt schaut mal. Und so esse er von dem Kelch und esse von dem Brot und trinke von dem Kelch. Man soll sich prüfen. Und was soll man danach tun? Und essen und trinken. Und was machen wir? Wir essen nicht und trinken nicht. Wir prüfen uns und wir merken, da ist Sünde. Und was machen wir? Wir nehmen nicht Anteil am Abendmahl. Wisst ihr, was wir in diesem Moment tun? Wir lassen das Blut Jesu Christi für diese Sünde, für die ich begangen habe, bewusst demonstrativ an mir vorübergehen und nehmen es nicht in Anspruch. Und den Leib Christi, der sagt, wir sind eine Einheit, der mich zu einer Einheit gemacht hat, lasse ich bewusst von mir rübergehen, ich bin keine Einheit. Wer das tut, ist unwürdig. Und er esse und er trinke. Und jetzt geht's weiter. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Was meint er damit? Er sagt, wenn ich am Abendmahl teilnehme und beweis um meine Sünde, und welche Sünde? Und zwar, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Was ist der Leib des Herrn? Die Gemeinde. Wenn ich die Gemeinde verachte und dann Abendmahl feiere und fröhlich es einnehme, aber nicht von dieser Sünde lasse und die Einheit nicht weiterhin zerstöre, dann ist es unwürdig. Das ist absolut unwürdig. Liebe Geschwister, ich will an diesem Punkt nur kurz etwas sagen. Wir können nicht sagen, ich lebe in Rebellion gegen die Gemeinde, gegen Jesus, also nehme ich heute kein Abendmahl. Das ist absolut undenkbar. Wisst ihr, was man machen muss? Heute ist Abendmahl. Ich lebe in Rebellion gegen Jesus Christus und seine Gemeinde. Was muss ich tun? Buße tun. Sündenvergebung. Und dann gehe ich hin und feiere Abendmahl und sage, Jesus, danke für das Blut. Weil für diese Sünde bist du gestorben. Was ist das für eine Haltung, im Wissen der Sünde nicht das zu tun? Das ist bewusstes Leben in Sünde. Das ist eine bewusste Rebellion gegen den Leib, gegen Jesus. In wie vielen Gemeinden wird Abendmahl nicht genommen und Sünde über Monate, Jahre toleriert? Das ist gegen den Leib und gegen Christus. Ist es schwerer, Buße zu tun oder dann jahrelang in Sünde zu leben und nicht Buße zu tun? Was ist für eine Entscheidung, nicht Abendmahl zu nehmen, aber dann in der Sünde zu verharren? Was ist das für eine Haltung? Das ist eine bewusste Sünde. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir lesen weiter. Paulus sagt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Oh Mann, also sterben bei uns Menschen in der Gemeinde und sind krank und kriegen Krebs und schwach, weil wir in Sünde leben? Nein. Wenn es so wäre, glaubt mir, unsere Gemeinden wären schon längst leer. Dann würden wir alle schon tot sein. Was meint Paulus damit? Um was geht's? Schaut mal Vers 20, ein paar Verse zurück. Schaut mal mit mir Vers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es unmöglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Wisst ihr, was die Situation war? Es gab in der Gemeinde Reiche und es gab Sklaven und Arme. Und die Sklaven waren auf dem Feld und haben gearbeitet für die Reichen. Und die Reichen haben sich getroffen und haben gesoffen und gefressen und dann haben das Abendmahl gefeiert danach. Und als die Armen und Schwachen und die Sklaven vom Feld zurückkamen, hatten sie nichts mehr übrig, weil die anderen haben alles weggegessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann haben sie gesagt, lasst uns das Gemeinschaftsmahl feiern. Wir sind eins. In Christus sind wir eins. Was für eine Verzehrung des Leibes Christi. Ihr sauft und fresst euch voll. Da gibt es Menschen, die hungern. Ja, manche sind sogar krank, manche sind sogar gestorben. Aber euch ist es egal. Euch geht es nur um eure eigenen Bäuche und dass es euch gut geht. Wie könnt ihr dann Abendmahl feiern? Wisst ihr, dass unter euch Menschen schwach sind? Wisst ihr, dass Menschen krank sind? Wisst ihr, dass Menschen sterben? Ihr kümmert euch um sie nicht. Und dann sagt ihr, ich bin würdig, das Abendmahl zu nehmen. Sie sind nicht gestorben, weil sie gesündigt haben. Sie sind gestorben, weil man sich um sie nicht gekümmert hat. Und dann, das ist eine Missachtung, nicht ein richtiges Beurteilen des Leibes Christi. Und dann sagt er Folgendes. Vers 31. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Wer sich selbst nicht prüft, der wird von gerichtet, richtig? Wenn man sich selbst prüft, wird man nicht gerichtet werden. Das ist auch gut, das ist gut so, gell? Also ich empfehle euch jedem, sich selbst zu prüfen und ehrlich darüber zu sein. Denn wenn du dich selbst nicht prüfst in deinem Herzen, wisst ihr, wer dich prüfen wird? Gott selbst. Aber wisst ihr, wenn er dich dann prüfen wird, was dann passieren wird? Zucht. Ich lese heute weiter. Das ist, was oft nicht gelesen wird. Aber hier steht es. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, schaut mal, was da steht, so werden wir gezüchtigt. Warum? Damit wir Strafe bekommen und verloren gehen. Ja? Nein. Wenn wir gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Warum? Damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Damit wir nicht verloren gehen. Wenn es an uns liegen würde, würden wir verloren gehen, würden wir dem Gericht Gottes anheimfallen. Aber damit wir nicht verloren gehen, züchtigt Jesus uns, reinigt Jesus uns, prüft Jesus uns, weil die Gemeinde ist ihm nicht egal. Die Zucht ist, damit die Gemeinde nicht verloren geht und nicht, wer dann unwürdig isst und trinkt, dann ist er verloren. Bloß nicht essen und trinken, damit ich nicht verloren gehe. Überlegt mal. Aber bloß nicht essen und trinken, bloß nicht in Anspruch nehmen von Christus? Das ist doch ein Widerspruch. Ich kann doch nicht gerettet werden, wenn ich Jesus nicht in Anspruch nehme. Doch wenn ich ihn in Anspruch nehme, werde ich doch gerettet. Der Punkt ist der, wie Jesus gesagt hat, Ungläubige, die werden verloren gehen. Aber meine, die Frucht bringen, die werde ich reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Paulus sagt genau das Gleiche. Wenn wir in der Gemeinde sind und Sünde da ist, dann wird er uns züchtigen und reinigen, damit wir die Gemeinde, damit nicht verloren gehen. Das ist der einzige Grund, warum wir gerettet werden, weil Jesus dafür sorgt, dass wir nicht verloren gehen. Er wird die Seinen heiligen, er wird die Seinen reinigen, er wird sie überführen. Geht mit mir noch in ein paar Minuten in zwei, drei andere Stellen. Hebräer Kapitel 12. So als Zusammenfassung dieser Gedanken. Wenn du dich selbst prüfst und merkst, du handelst gegen Christus und seine Gemeinde, dann sehn dich nach dem Tag, wo du das Abendmahl feiern darfst. Und bevor du hingehst, tu Buße. Tu Buße und lass es sein. Und dann geh und feier das Abendmahl. Schade, dass wir nur einmal im Monat haben. Auf der anderen Seite ist es gut. Dann hast du einen Monat Zeit. Ein Monat. Die in Jerusalem, wir haben täglich das getan. Da gab es nicht viel Zeit. Da musste man jeden Tag sich prüfen. Das war gut. Nochmal.
Die kommen jetzt zum Abendmahl. Und die nehmen den, warum? Weil sie meinen, dass sie
Ja, aber warum nehmen Sie dann nicht, wenn Sie recht, wenn Sie denken, dass Sie recht haben?
Aber mit Gemeinde sind Sie im Streit.
Ja, aber wenn, aber wieso nehmen Sie nicht, wieso, wenn Sie denken, die sind im Recht, dann denken Sie ja, die haben ja keine Sünde, oder? Oder haben Sie dann denken Sie, haben Sünde? Wo steht das, wenn du in Streit bist und dann nimmst du, dass du kein Abendmahl nehmen darfst? Freunde, und ich sage, seid im Frieden mit allen. Vor jedem Abendmahl seid im Frieden mit allen. Aber nehmt das Abendmahl. Wenn du in Streit mit einem Bruder bist und das Abendmahl und du sagst, oh nein, ich will diesen Streit nicht beilegen, ich habe ja recht, gell? Dann setzt du dich hin und nimmst nicht das Abendmahl. Wenn ich jetzt euch das so sage, wie klingt das für euch? Fromm? Richtig? Biblisch? Das lästert Jesus. Das ist eine, und darin offenbart jemand seinen Hochmut, seinen Stolz, und das ist Sünde. Und darum braucht er ja das Blut Jesu Christi unbedingt. So, nochmal, wenn Sünde da ist, dann klärt das. Dann klärt das. Es darf nichts geben, was uns hindern könnte und sollte, das Abendmahl zu nehmen. Nichts. Nochmal, ihr habt gut einen Monat Zeit, um diese Dinge immer zu klären. Versteht ihr? Ein Monat, das ist viel. Da kann man nicht sagen, oh, ich hatte keine Zeit. Oh, schon wieder Abendmahl. Oh, Mensch. Komm rein in den Gottesdienstraum, sehen den Tisch. Oh, da ist ja noch eine Sünde. Oh, schade, kann ich heute nicht nehmen. Hat keine Zeit, sie aufzuräumen. Also einen Monat mit der gelebt. Oder andersrum, ich bin mit Streit, bin aber im Recht, kann so auch nicht nehmen. Was sagt die Schrift? Wenn einer etwas gegen dich hat, was soll man dann tun? Das Abendmahl nicht nehmen? Nein, so geh hin. Du zuerst, geh den ersten Schritt und vergib, so wie Christus dir vergeben hat. Zuerst. Wann hat Christus dir vergeben? Als wir noch Sünder waren. Da hat er uns vergeben. So, vergib. Und dann nimm. Lass mich zwei, drei, Kapitel 12 im Hebräerbrief. Ein wunderbares Kapitel. Da geht es darum, dass wir auf Jesus Christus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der hat den Glauben angefangen, er wird es auch vollenden. Okay? Er sorgt dafür, dass wir ins Ziel, er, nicht wir, er. Wie macht er das? Indem er uns züchtigt. Schaut mal ab Vers 3. Kapitel 12, Vers 3. Denn den betrachtet, den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünden noch nicht aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnungen vergessen, die zu euch als zu den Söhnen spricht. Ihr habt vergessen, dass Gott euch ermahnt als Söhne. Vers 5. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermahne nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn Gott züchtigt, dann züchtigt er wen? Die Gläubigen oder Ungläubigen? Die Gläubigen. Warum? Ja, weil er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Er will, dass jeder gerettet wird, den der Vater ihm gegeben hat. Ich habe keinen verloren, Vater. Ich sorge dafür, dass sie das Ziel erreichen. Ja, wenn selbst mit... Wenn ich sie züchtigen muss, dann ist es ihnen zugute. Ihre liebe Eltern, das verstehen wir doch als Eltern bei den Kindern, oder? Das verstehen die Kinder nicht, dass die Zucht zum Guten ist. Wir wissen das. Warum gestehen wir das unserem himmlischen Vater nicht zu, wenn wir als Eltern das eigentlich selber wissen? Wie viel mehr er führt das uns zum Guten? Schaut mal Vers 6. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, erschlägt aber den Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Freunde, nicht zur Strafe, nicht zu, jetzt du Ungläubiger, bam, jetzt kriegst du aber noch mal eins drauf. Das ist keine Strafe, das ist ein Liebesdienst. Ich will, dass du gelingst und nicht, du kriegst dafür Strafe, weil du schlecht bist. Da könnten wir unsere Erziehung mal hinterfragen, gell? Warum strafen wir? zum Leben oder zum Tod, zum Gericht oder zum Wachstum. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne und Töchter. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Das heißt, wenn ihr keine Züchtigung habt, weil alle anderen hatten welche, alle Kinder Gottes hatten eine Züchtigung. Wenn ihr also keine habt, dann hat es nur einen Grund, ihr seid nicht Kinder Gottes. So, ich weiß nicht, wer heute noch sagen will, oh Mann, Herr, warum muss ich immer? Ja, weil du Kind Gottes bist. Er will nicht, dass du verloren gehst. Ich lese weiter Vers 9. Zudem hatten auch wir unsere leiblichen Väter als Züchtigung und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Leben geht's. Denn sie züchtigen uns zwar für wenig Tage und ihrem Gutdünken. Das heißt, manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wenn Gott züchtigt, dann hat es einen Nutzen, einen Gewinn, damit wir heilig werden. Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns aber für die Gegenwart nicht Freude. Gell? Das ist richtig. Da jubeln wir nicht. Nachher aber gibt es denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist das Ziel. Für die Zeit ist es schwer, wenn Gott züchtigt. Aber das hat ein gutes Ziel, Leben. Ich werde nicht müde, heute zu betonen, Leben, Gewinn, Heiligkeit, Rettung und nicht Gericht, Verderben, Strafe, Verwerfung. Und bitte versteht das. Und wenn wir das verstehen, werden wir die Zucht auch gerne annehmen und nicht Angst haben und nicht ein Gottesbild haben, der uns nur Fehler gemacht, was Falsches gesagt, Das ist ein absolut verkehrtes Gottesbild. Denn Gott ist die Liebe. Ich lese die letzte Stelle aus der Offenbarung und damit schließe ich für heute. Kapitel 3. An die letzte Gemeinde, an eine Gemeinde, von der es heißt, du bist weder kalt noch heiß, du bist lau. Und ich speie alles aus, was lau ist. Ein hartes Gericht. Schaut mal, was er sagt, dieser Gemeinde, Vers 19. Damit schließe ich für heute. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Ich überführe und züchtige alle wen, die ich liebe. Es ist ein Liebesdienst, das Gott an ihn tut. Seid nun eifrig und tut Buße. Und da sind wir wieder in unserem Text, sowohl in Markus wie auch in Haggai. Tut Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Zu wem sagt er das? Zu der Gemeinde. Nebenbei, das ist kein Evangelisationstext. Der spricht das zu seiner Gemeinde. Freunde, ich würde gerne mit euch Gemeinschaft haben. Aber ich stehe permanent vor der Tür. Ihr feiert Gottesdienst und ich stehe vor der Tür. Ihr macht Bibelstunde, ich stehe vor der Tür. Ihr macht irgendwas, ich stehe vor der Tür. Ich würde gerne mit euch Gemeinschaft haben. So, damit ich es tun kann, ich überführe euch, ich züchtige euch, tut Buße. Und wenn ihr das tut, werden wir Gemeinschaft haben. Werden wir Gemeinschaft haben. So, im Alten Testament ist Gericht gegenüber denen, die ungehorsam sind, die den ersten Bund gebrochen haben. Und das ist Fluch und das ist Tod. Keine Ernte, kein Segen. Im Neuen Testament und in dem Bund, der Bund der Gnade, wenn die Bibel von Zucht und Gericht spricht, dann ist es nicht, dass keine Ernte ist, dass kein Ertrag ist, dass Verwerfung ist. Nein, im Gegenteil, wenn Gott im Neuen Testament züchtigt, dann ist, damit noch mehr Ernte ist, damit noch mehr Segen ist und damit noch mehr Frucht ist. Es ist zum Guten. Mögen wir das erkennen und mögen wir dafür preisen. Und mögen wir uns drunter stellen, wenn er es tut. und nicht rebellieren. Okay. Ich danke euch für eure Geduld. Wir stehen auf zum Gebet. Ich lade ein, zwei zu beten. Ich mache den Abschluss. Amen. Jesus Christus, ich möchte danken, dass du dich dazu verpflichtet hast, dass du dem Vater versprochen hast, dass alle, die der Vater dir gegeben hat, dass du keinen von ihnen verlierst. Jesus, ich danke dir, Herr, dass das dieses Versprechen ist und dieses Werk, das du vollbracht hast und vollbringst, dass meine Gewissheit meines Glaubens, meiner Rettung ist. Nicht in mir, wenn ich mich anschaue, Sünde, Rebellion, Fall, das ist da. Wegen dir, Jesus. Und weil du es versprochen hast und weil du zu deinem Wort stehst und weil du der Sieger bist und du die Deinen, die du liebst, züchtigst und heiligst und reinigst und letztendlich auch verherrlichst. Ich danke dir dafür. Danke, dass du deine Gemeinde so liebst, Herr, dass du sie heiligst und dass du sie reinigst. So lass uns diese Dinge so sehen und lernen, wie in diesen Dingen sie einzuordnen und somit uns auch dem unterordnen. Segne Jesus, segne uns dabei. Amen.